Wir haben das letzte Mal, habe ich angefangen, über die Kraft des Blutes Jesu zu sprechen. Und ich habe gesagt, es gibt drei Dinge, es gibt wahrscheinlich ein paar mehr, aber drei Dinge, die das Blut Jesu tun kann. Das erste war, es schützt uns. Es schützt uns vor dem Unheil, vor dem Leid, das in dieser Welt seit dem Sündenfall ist, so wie damals das Blut des Passahlammes an die Türpfosten gestrichen, die Israeliten geschützt hat. Das haben wir uns das letzte Mal angeschaut. Das zweite, was das Blut Jesu tun kann, ist, es reinigt und vergibt die Sünde, die Schuld. Und das dritte, was es tut, was ich auch sehr faszinierend finde, ist, das Blut Jesu reinigt unser Gewissen und stellt es wieder her. Aber heute geht es um die Reinigung von der Sünde, was das Blut macht. Man könnte das so sagen, nur das Blut Jesu lässt mich gerecht vor Gott stehen. Nur das Blut Jesu lässt mich vor Gott gerecht stehen. Es gibt nichts anderes. Das kann nicht ersetzt werden durch irgendeine Gotteserfahrung, die ich gemacht habe. Das schaffe ich nicht durch, egal wie viele gute Werke ich vorweise. Das schaffe ich auch nicht, indem ich mich anstrenge, charakterlich oder moralisch möglichst vollkommen zu werden. All das schafft es nicht, das schafft nur das Blut Jesu. Ja. Und heutzutage, ich habe das so gemerkt, auch gerade im Gespräch vor 2 Wochen, wo wir auf einer Geburtstagsfeier waren und mit anderen Christen uns unterhalten haben, es ist heute so oft dieses Bewusstsein über Gerechtigkeit und was Gerechtigkeit bedeutet, so verloren gegangen. Gerade auch in unserer Gesellschaft. Ja. Auch dieses Bewusstsein, dass Gerechtigkeit etwas Objektives ist, nicht was Subjektives, was für jeden anderen anders aussieht. Dass es objektive Gerechtigkeit gibt. Dazu braucht man natürlich auch einen Maßstab. Und vor allem auch, dass Gerechtigkeit eine Sühnung fordert für Unrecht. Ja, vorher ist die Gerechtigkeit nicht wiederhergestellt. Gerechtigkeit kann verloren gehen und sie muss wiederhergestellt werden. Und dieses Bewusstsein ist oft so ein bisschen, das heißt oft, es ist in unserer Gesellschaft sehr stark verloren gegangen, dass es da eine Gerechtigkeit gibt, die verloren gehen kann, die wiederhergestellt werden muss, die nicht automatisch entsteht, dass es eben nicht so einfach ist, so schwamm drüber und das war's, sondern dass es da etwas braucht. Und ich möchte euch einen bekannten Vers mal vorlesen aus Jesaja, Jesaja 64, Vers 5. Das ist eine Beschreibung unserer Welt, wie es in der Welt ausschaut. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt, und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid. Manche übersetzen es auch, unsere Tugenden oder unsere gerechten Taten sind wie ein beflecktes Kleid. Das zeigt den Stand des Menschen vor Gott ohne Jesus. Ohne Jesus ist es so, egal wie sehr wir uns bemühen, gerecht zu sein, egal wie sehr wir uns bemühen, gerechte Taten zu tun oder unsere Tugenden zu entwickeln, es ist alles nur wie ein beflecktes, ein beschmutztes Kleid. Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Wir vergessen das manchmal, was das für Auswirkungen hat für die verlorenen Menschen, für die Menschen, die von Gott getrennt sind, dass Gott gerecht ist und wenn sie die Gerechtigkeit Gottes sehen. Wir haben eine Beschreibung in Jesaja 6, wo Jesaja beschreibt, wie er Gott begegnet, wie er eine Vision bekommt im Tempel von Gott. Und da sieht er Gott sitzen im Tempel auf seinem Thron. Ja, der Saum seines Gewandes füllt den Tempel. Da sieht man schon die Größe, die Macht Gottes, wenn nur der Saum des Gewandes, das ist ja nicht viel, was das den Saum unten ausmacht, schon den ganzen Tempel ausfüllt. Und dann waren da Seraphim, also Engel, die ihn anbeteten und sprachen, heilig, heilig ist der Herr. Und Jesaja steht dort als ein Priester, als ein Diener Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes füllt den Raum. Und er reagiert, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den Herrn der Herrscher gesehen. Ja. Selbst ein Priester, als er in Gottes Gegenwart stand, bemerkte seine eigene Ungerechtigkeit, dass er den Maßstab nicht erfüllt und dass er vor Gott nicht bestehen kann deswegen. Oder denken wir an Mose. Ja? Bei Mose, wenn man sich das anschaut, was der für eine Beziehung zu Gott hat, könnte man manchmal so ein bisschen neidisch werden. Ja? Er redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freund. Also er hatte tatsächlich eine Beziehung zu Gott. Er konnte ihm Fragen stellen und hat Antworten bekommen. Und an einer anderen Stelle heißt es, Mose war der sanftmütigste Mann auf Erden. Also wirklich jemand, der sehr vorbildlich war. Er war so sanftmütig oder so demütig, könnte man sagen, dass er sogar schreiben konnte. Er war der demütigste Mann auf Erden, weil das hat er selber geschrieben. Und dennoch, er konnte Gottes Herrlichkeit nicht sehen. Er hatte diesen Wunsch, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und Gott hat versucht, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Und was hat er gemacht, damit Mose das überlebt? Er hat erstmal eine Felskluft gestellt, dann hat er seine Hand drüber gedeckt und dann hat er Mose sich nur von hinten sehen lassen. Also Mose durfte Gott nur von hinten sehen, weil er hat gesagt, kein Mensch kann mein Angesicht sehen, meine Herrlichkeit sehen und am Leben bleiben. Weil einfach diese Ungerechtigkeit, jede kleinste Ungerechtigkeit, die wir machen, die verbrennt uns innerlich, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen. Und wir haben das manchmal so verpasst. Ich meine, wir sind Gottes Kinder und deswegen erleben wir hauptsächlich die Liebe. Aber manchmal kann man auch so Gottes Heiligkeit erleben, wenn man in Gottes Gegenwart kommt. Ich habe das einmal erlebt, so wo ich so richtig so Gottes Heiligkeit erlebt habe und wo ich so merkte, so wie das erst so eine richtige Scheu, so eine ehrfürchtige Scheu ausgelöst hat. Also wir sehen, selbst Mose, der so eine enge Beziehung hatte, konnte Gottes Herrlichkeit und Angesicht nicht sehen. Aber wir dürfen es. Ja, das ist ja der große Unterschied. Wir dürfen das. 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir können Gottes Angesicht sehen. Mit unverdecktem Angesicht. Ja, wir müssen nichts, wir brauchen keinen Schutz, wir brauchen keine Hülle. Wir können Gottes Angesicht sehen, was Mose nicht konnte. Und daran können wir schon sehen, diese krasse Auswirkung des Blutes Jesu, ja? Das Blut Jesu macht uns so rein, jetzt können wir Gott sehen, was Mose nicht konnte. Ja? Und dazu passt auch das, was Jesus gesagt hat, dass Johannes der größte Prophet war, aber der kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Ja? Wenn du durch Jesu Blut reingewaschen bist, bist du größer als Mose, als Johannes, der Täufer, als David, als Samuel, als Jesaja. Du hast mehr bekommen, weil du ein Kind Gottes geworden bist. Weil deine Gerechtigkeit hergestellt wurde durch das Blut Jesu. Ich wollte euch das einfach mal darstellen, um das wieder mal sich ins Bewusstsein zu machen, was wir wirklich haben. Manchmal, wenn wir so von Mose lesen, kommen wir so fast so, dass wir das beneiden, was er alles hatte. Aber eigentlich haben wir sehr viel mehr. Oder was David hatte, und eigentlich haben wir sehr viel mehr. Nicht nur eigentlich, sondern wahrhaftig haben wir sehr viel mehr bekommen. Gut, schauen wir uns Hebräer 9, Vers 22 an. Da steht eine sehr interessante und sehr wichtige Aussage. Da steht, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das Vergießen von Blut ist notwendig zur Reinigung von Schuld. Zumindest wenn es um Schuld gegenüber Gott geht. Und das Interessante ist, das ist in allen Kulturen so ein Konsens. Wenn du Das ist erstaunlich, wenn du nach Afrika oder nach Asien oder nach Amerika gingst, wo es auch immer ging und Menschen versucht haben, sich Gott zu nähern. Fast überall gab es so Opfer, wo Blut vergossen werden musste. Also das ist so ein altes Grundwissen der Menschheit, was sich erhalten hat, was noch von Adam an die Menschen wussten, wo Abel Blut geopfert hat, wo Noah geopfert hatte nach der Sintflut. Und die Frage, warum muss jetzt Blut vergossen werden? Gibt es keinen anderen Weg? Was ist da der geistliche Zusammenhang? Das Blut ist notwendig, weil Sünde ein geistliches Problem ist, ein ewiges Problem. Es ist nicht etwas Irdisches. Jesus hat gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele? Und was gibt er als Lösegeld für seine Seele? Was kannst du als Lösegeld für deine Seele geben? Deine Seele ist etwas Ewiges, ist etwas Geistliches. Was willst du als Materielles, als Lösegeld geben für etwas Geistliches? Und hier hat Gott eine Vorsorge getroffen, indem er ein bestimmtes Arrangement getroffen hat bei der Erschaffung des Menschen. Und in dieser Vorkehrung liegt das ganze Geheimnis, warum die Erlösung so möglich ist, wie sie geschah. Und es steht im 3. Mose 17, Vers 11, da steht, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Also Gott hat es so verfügt, dass die Seele im Blut ist. Also wenn Blut vergossen wird, wird eine Seele geopfert. Und diese reicht als Lösegeld für eine Seele. Und darum wurde das Opfer eingeführt von Gott damals, die Tieropfer, als zeitweise Bedeckung der Schuld. Und es kam, jedes Jahr gab es dort diese Sündopfer, da wurde der Sündenbock gebracht und der Hohepriester hat die Hände auf den Kopf des Bockes gelegt und alle Sünden des Volkes auf ihn gesprochen. Also er konnte die Sünden des Volkes übertragen auf den Bock und der Bock wurde dann in die Wüste geschickt, um die Sünden vom Volk wegzutragen. Und das war schon ein Symbol für Jesus, der die Sünden auf sich trägt und auf sich nimmt, damit wir frei sind von den Sünden. Und auf diese ganze Symbolik und auf diese ganzen geistlichen Wahrheiten, die dahinter stehen, geht vor allem der Hebräerbrief ein. Und darum lasst uns da mal hineinschauen, Hebräer 10. Da schreibt er von den Opfern, die unter dem Gesetz stattfanden. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, also weil das Gesetz nur ein Bild ist auf das, was im Himmlischen, im Ewigen ist, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die hinzunahenden, für immer vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Also das Opfer im Alten Bund konnte die Menschen nicht vollkommen machen, weil das Blut von Böcken und Stieren Sünde nicht wegnehmen konnte. Es war kein richtiger Stellvertreter. Es war nur ein Vorblick auf das, was passieren würde. Und weiter unten in Vers 10 spricht er dann über das Opfer Jesu. Da schreibt er, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Jesus hat ein Opfer dargebracht, in dem alles beinhaltet ist. Jede Sünde, die du je begangen hast, jede Sünde, die du je begehen wirst, ist in diesem Opfer enthalten. Es braucht kein weiteres Opfer mehr. Es wird nie passieren, dass du in eine Sünde hineingerätst und dann zu Gott kommst und sagst, oh Herr, vergib mir. Und Jesus sagt, oh Moment mal, die Sünde habe ich vergessen auf mich zu nehmen. Das passiert nicht. Er hat jede Sünde getragen. Und du bist geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu. Er hat dich geheiligt ein für alle Mal. Jesus ist gestorben am Kreuz, hat sein Blut vergossen, er ist von den Toten auferstanden und danach ist er mit seinem Blut sogar, steht dort, in den Himmel gegangen und hat durch sein Blut eine ewige Erlösung gemacht. Er hat sein Blut im Himmel, in dem himmlischen Heiligtum dargebracht. Es steht Hebräer 9, Vers 11, Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Jesus hat sein Blut vergossen im himmlischen Heiligtum ein für alle Mal. Jesu Blut ist im Himmel vor Gott. Und darum ist unsere Versöhnung immer präsent vor Gott und steht für ewig fest. Niemand kann sie dir mehr rauben. Sie steht im Himmel für ewig fest. Das Blut Jesu ist im Himmel und spricht besser als Abels Blut, wie es an anderen Stellen heißt. Es ruft immer Versöhnung. Es ruft immer Versöhnung. Ja? Das Blut Jesu ist im Himmel vor Gott und es sagt, Uschi ist versöhnt mit mir. Chris ist versöhnt mit mir. Maria ist versöhnt mit mir. Das spricht das Blut. Und dann heißt es hier weiter, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit er dem lebendigen Gott dient. Die Opfer im Alten Testament konnten nur das Fleisch reinigen. Sie haben eine äußere, vorübergehende Reinigung gebracht. Das Blut Jesu reinigt viel tiefer. Es reinigt unser Innerstes. Es reinigt unser Gewissen. Und es bewirkt in uns, dass wir dieses Verlangen verlieren, wenn wir das ergriffen haben, wenn wir das begriffen haben, dieses Verlangen verlieren, durch Werke vor Gott gut dazustehen. Das bedeutet die Reinigung des Gewissens. Sie verliert dieses Verlangen, durch Werke vor Gott dazustehen. Ich tue Werke für Gott aus Liebe zu ihm, aber ich verliere dieses Verlangen, diese Werke zu tun, um vor Gott gut dazustehen. Das ist letztendlich, da kommen wir aber das nächste Mal drauf, diese Reinigung des Gewissens. Und das ist das, was wir auch im vorhin gelesen haben, Hebräer 10, Vers 2, bloß nochmal als kleine Erinnerung. Ja, die Gottesdienstübenden, wenn sie einmal gereinigt werden, hätten kein Sündenbewusstsein mehr. Also dieses Bewusstsein der vergangenen Sünden, auch davon werden wir gereinigt, weil wir wissen, es ist uns vergeben, wir sind gereinigt. Und darum kann Paulus auch schreiben im Epheserbrief, wir sind durch das Blut Jesu erlöst. Unsere Sünden sind uns vergeben. Ja? In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das Erlösung heißt freikaufen, loskaufen, wie einen Sklaven freikaufen. Wir sind freigekauft durch Jesu Blut. Unsere Sünden sind uns vergeben. Und es heißt sogar, er hat uns sich von uns zur Sünde machen lassen und seine Gerechtigkeit geschenkt. Wir sind gerecht gemacht mit Jesu eigener Gerechtigkeit. Und all das hat Gott bewirkt. Und all das haben wir in dem Moment geschenkt bekommen, als wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. All das ist in dem Moment aktiv geworden. Und zwar in voller Auswirkung. Nicht erst ein bisschen und es muss wachsen und es muss vorangehen. Die Gerechtigkeit, die du von Gott bekommen hast, die Jesus erkauft hat durch sein Blut, die hast du in dem Moment, wo du dich zu Jesus bekehrt hast, in vollem Maße bekommen. Da musst du nicht mehr wachsen in der Gerechtigkeit, sondern die hast du voll bekommen. Wir sollen dann wachsen in der Heiligung, indem wir immer mehr lernen, mit Jesus zu leben, ganz praktisch. Aber die Gerechtigkeit ist in vollem Maße in dem Moment durchgedrungen. Und darum kannst du jetzt mit Freimütigkeit, ja, wie es in Hebräer 4, Vers 16 steht, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Aber lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Freimütigkeit, dieses Wort im Griechischen, das hat es recht bezeichnet, von freien Männern in der offiziellen Stadtversammlung jederzeit zu sprechen. Sie durften auftreten, durften sagen, Moment mal, ich habe hier Rederecht und ich darf jetzt mein Anliegen vorbringen. Und dieses Bild wird jetzt auf uns betragen. Ja? Wenn du in den Thronsaal Gottes trittst, darfst du sagen, Moment mal, ich habe hier Rederecht, ich darf mein Anliegen vorbringen. Ich muss nicht warten, bis all die Engel und all die anderen dran kamen, sondern ich darf sagen, ich habe Rederecht. Ja? Und ich meine, es gibt sicherlich auch eine Ordnung, ja, dass nicht alle gleichzeitig reden. Ich meine, Gott könnte es verstehen, aber alle anderen wären etwas verwirrt. Aber ich darf jederzeit auftreten. Ich muss nicht erst mir das Rederecht erkaufen, ich muss es mir nicht erbetteln, sondern ich habe es durch das Blut Jesu bekommen, vor Gott zu treten und all das zu machen. Und vielleicht noch einen letzten Punkt. Das Blut Jesu hat uns nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern es hat uns auch von der Macht der Sünde befreit. Das ist noch viel, viel mehr. In Römer 6, Vers 14 steht das und Vers 18, da steht, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ja, wir sind unter dem Bund der Gnade, unter dem neuen Bund und die Sünde wird nicht über uns herrschen. In Vers 18 nochmal, frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wir sind frei gemacht von der Sünde. Du musst nicht mehr sündigen und wir sollten auch nicht mehr sündigen. Ja. Paulus formuliert es so eine rhetorische, ironische Frage, sollen wir jetzt sündigen, weil uns die Sünden vergeben sind und wir frei sind? Auf keinen Fall. Ja. Auch als Kinder Gottes hat Sünde in unserem Leben immer noch zerstörerische Auswirkungen. Es gibt so drei Hauptauswirkungen, was Sünde macht. Für uns als Kinder Gottes. Einerseits Sünde versklavt. Das steht hier in Vers 16. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Wenn du dich der Sünde hingibst, wirst du nach einiger Zeit merken, wie dich die Sünde versklavt, wie du in eine richtige Gebundenheit hineinkommst und nicht mehr frei entscheiden kannst. Das Zweite ist, die Sünde zerstört die Gemeinschaft mit Gott. Unsere Gemeinschaft mit Gott zerbricht. Nicht unsere Verwandtschaft. Man muss die zwei Dinge unterscheiden. Du bist nach wie vor ein Kind Gottes, aber deine Gemeinschaft, dein Erleben der Nähe Gottes, das wird eingetrübt, das zerbricht immer mehr. Aber Gott hat da eine Vorsorge getroffen. Ja, 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Ja. Da schreibt Johannes an Christen, um sie zu ermutigen, ihre Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Er sagt, wandle im Licht, versteck nicht deine Sünde, bring sie vor Gott, bekenn sie und du wirst erleben, wie das Blut dich reinigt, wie die Gemeinschaft wiederhergestellt ist. Und es gibt noch einen dritten Aspekt, was Sünde macht. Sünde bewirkt, dass wir unser Erbe nicht antreten können. Das steht mehrmals drinnen, zum Beispiel Galater 5, Vers 19, wo es um die Werke des Fleisches geht. Und wo er sagt, von diesen sage ich euch voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das Erbe, das du durch Jesus bekommst, geht dir verloren. Das muss man hier aber klar sagen, die Bibel unterscheidet oder versteht unter Erbe in den Briefen was ganz anderes, nicht deine Erlösung, dass du in den Himmel kommst, sondern die Segnungen, die dir mit der Erlösung zusammen zugesprochen worden. Lass mich das vielleicht mal kurz ein paar Versen euch zeigen. Epheser 1, Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wir sehen einerseits die Hoffnung unserer Berufung, ja, unsere Berufung nach oben, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen werden. Beschreibt er mit dem Begriff Hoffnung etwas Zukünftiges, was wir bekommen, aber was noch nicht da ist. Und dann der Reichtum oder der herrliche Reichtum seines Erbes in uns. Ja, das Erbe ist bereits da. Nicht etwas Zukünftiges, sondern etwas, was bereits da ist. Im Kolosserbrief 1, Vers 12 sagte, wir haben Anteil bekommen am Erbe. Eigentlich sogar noch mehr, Moment. Er hat uns fähig gemacht. Ja, er hat uns bevollmächtigt zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Du bist schon fähig gemacht, du bist stark gemacht, du bist bevollmächtigt dazu. Und auch, um noch eine dritte Stelle zu nehmen, Hebräer 9, Vers 15, da geht es wieder um diesen neuen Bund. Und darum ist Jesus Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Also wir als Berufene sollen das ewige Erbe empfangen. Und dann schreibt er dann noch, denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat, weil es natürlich nicht gültig ist, solange derjenige nicht gestorben ist. Aber Jesus ist gestorben, das Erbe ist da und wir dürfen hineintreten. Aber wir sehen daran, Sünde zerstört ziemlich jede Segnung unserer Erlösung. Sie vermag es nicht, das zu zerstören, dass wir zu Gott im Himmel kommen, wenn wir sterben. Ja? Weil du bist nicht dadurch gerettet worden, dass du nicht gesündigt hast, sondern du bist dadurch gerettet, dass du an Jesus glaubst und das, was er für dich getan hat. Und solange du Jesus nicht wieder ablehnst, wirst du auch in den Himmel kommen. Aber jede weitere Segnung zerstört die Sünde. Und wenn wir an Sünde verharren, dann sind wir so ziemlich die armseligsten Menschen auf Erden, weil wir haben keinen Spaß mehr am Sündigen, weil irgendwie unser Gewissen ist erweckt worden. Ja. Wir fühlen uns ständig schlecht. Andererseits haben wir aber auch von den ganzen Segnungen, die Gott eigentlich für uns hat, wenig wegen unserer Sünde. Darum ist es so gut und darum möchte ich uns auch herausfordern, wirklich in das hineinzugehen, dass wir sagen, ich bin tot für die Sünde, ich bin befreit von der Herrschaft der Sünde und ich will heilig leben, ich will der Sünde keinen Raum mehr in meinem Leben geben. Ich werde ihr nicht mehr erlauben, mich zu beherrschen. Und das Schöne ist, Jesus hat ja diese Vorsorge getroffen für die Vergebung unserer Sünden. Also wenn wir sündigen und wir tappen immer wieder mal versehentlich hinein, egal wie schlimm es war, Jesus hat Vorsorge getroffen. Ja, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Wenn wir in Sünde geraten und merken, dass unsere Gemeinschaft mit dem Vater dadurch eingetrübt und zerstört ist, haben wir Jesus, der vor dem Vater steht. Und er sagt, ich habe gesühnt für die Sünde. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir ihn um Vergebung bitten, vergibt er sofort und reinigt dich sofort. Was denkst du, wie lange braucht Gott, um dir die Sünde zu vergeben? Wie lange? Du musst nicht wie die Israeliten bis zum nächsten Sündopfer warten, das nur einmal im Jahr war. Du musst nicht bis zum nächsten Sonntag warten, noch nicht mal bis zum nächsten Morgen. Er vergibt dir sofort. Wenn du ihn um Vergebung bittest, hat er dir sofort vergeben. Und du kannst sofort wieder zu ihm gehen, ohne Angst, ohne Scheu, weil du weißt, er hat dir vergeben. Manchmal hat unser Verstand ein bisschen ein Problem damit und unser Fleisch möchte auch irgendwelche Dinge machen, um es wieder gut zu machen. Ja, und unsere Seele möchte sich gerne schlecht fühlen wegen der Sünde noch für ein paar Stunden, sozusagen, um sich selbst eine als Strafe aufzuerlegen. Aber dann können wir sagen, nein, Moment mal, Jesus hat mir vergeben. Warum soll ich mich noch schlecht fühlen und schuldig fühlen, wenn Jesus sagt, es ist mir vergeben. So lasst mich zum Schluss euch noch einen Vers geben, so als etwas, worüber man mal diese Woche so ein bisschen nachsinnen kann, damit das so richtig zur Realität noch mehr wird in unserem Leben. Das ist Römer 6, Vers 11. Da steht, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Ja? Und er nimmt darin Bezug darauf, dass Jesus für die Sünde gestorben und wir mit ihm gestorben sind. So wie er für die Sünde tot ist, sind wir auch selbst tot für die Sünde. Und dieses haltet euch für die Sünde für tot, finde ich, ist ein wenig unverständlich. Ganz übersetzt, rechnet euch selbst als solche, die für die Sünde tot sind. Und eine andere Übersetzung sagt, schätzt euch selbst so ein, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott in Christus lebt. Und dieses Wort, was da steht, logizomai, kann auch bedeuten, sich zu einer Klasse rechnen, sich als etwas ansehen. Also rechne dich zu der Klasse von Menschen, die tot sind für die Sünde. Ja, es kann auch schließen, urteilen, meinen, schlussfolgern bedeuten. Also schlussfolgere für dich selbst, dass du tot bist für die Sünde. Und mir hat dieser Vers sehr oft geholfen und ich habe mir richtig darüber nachgesonnen, habe mir das so vorgestellt. Ja, wenn du dir das vorstellst, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja, krass erstmal, aber ich habe mir einfach so vorgestellt, so eine Leiche, die da liegt im Sarg, so bei der Verabschiedung, also schon feierliche Atmosphäre. Und du versuchst, diese Leiche dazu zu bewegen, etwas zu tun. Wie viel Erfolg wirst du haben? Ja, und so ist es, dass ich tot bin für die Sünde. Wenn die Sünde kommt, soll ich mich selbst so einschätzen, wie wenn ich tot bin für die Sünde. Und die Sünde versucht das. Stell dir vor, da liegt ein Verstorbener und ja, der war früher, sagen wir mal, er konnte keinem Glas Wein widerstehen. Und du kommst hin und hältst den besten Wein unter seine Nase. Denkst du, er wird aufstehen aus dem Sarg und sagen, oh, wunderbar. Oder eine Person, die ständig getratscht hat und ständig die neuesten Gerüchte weiterzählt hat. Und du gehst hin zum Sarg und damit es die anderen nicht hören, führst du dir schön leise ins Ohr und erzählst dir den neuesten Klatsch. Glaubst du wirklich, sie wird aufstehen und sagen, oh ja, ich habe auch noch was anderes gehört, darf ich dir das sagen? Nein, wird sie nicht. Sie ist tot. Sie ist tot. Und du schaffst es nicht, dass sie reagiert. Du schaffst es nicht mehr. Und das ist es, wie wir uns einschätzen sollen. Wir sind tot für die Sünde. Das ist nicht etwas, was ich erkämpfen muss. Das ist etwas, was Gott mir geschenkt hat. Aber ich muss es mir immer wieder ins Gedächtnis rufen, ich muss es leben, ich muss es glauben, ich muss es für wahr halten, mich selbst zu einschätzen, mich selbst zu sehen. Und ich habe mit diesem Vers öfters darüber nachgedacht, gerade auch auf diese Art und Weise, habe mir das so richtig sinnbildlich klar gemacht. Und auch diesen Vers, dass ich mit Christus für die Welt gekreuzigt ist und die Welt ist für mich gekreuzigt. Ja, auch die Welt mit ihren Verlockungen, das ist für mich wie ein Leichnam. Also man kann da viel darüber nachsehen, um sich das so wirklich klar zu machen. Und das Interessante ist, und eventuell auch das etwas Peinliche für einen ist, wenigstens für mich war das Peinliche, weil ich habe vorher gekämpft, um heilig zu leben. Ich habe es nicht geschafft. Es waren keine großen Dinge, es waren eher kleine Dinge. Habe viel Anstrengung reingesetzt, um diese Dinge zu überwinden. Man kann sich ja manchmal mit viel Anstrengung in gewissen Bereichen so ein bisschen verbessern. Habe aber gemerkt, ich scheitere völlig. Und dann hat mir Gott so diese Stelle so klar gemacht. Und ich habe einfach gesagt, okay, Herr, ich glaube jetzt, dass ich tot bin für die Sünde. Und habe mir so das klar gemacht, was das bedeutet. Und plötzlich haben all diese Dinge ihre Macht verloren und ich habe es einfach wie ein Geschenk bekommen, dass ich plötzlich das geschafft habe, heilig zu leben, auch in diesen kleinen Bereichen. Und es war nichts, was ich in mir gemacht habe. Das war so klar, deswegen war das so peinlich für mich, weil ich habe vorher viel Anstrengung reingesetzt und danach habe ich einfach nur gesagt, okay, Herr, ich glaube jetzt, dass das so ist, wie du das sagst. Und auf einmal kam es in meinem Leben zustande. Und das ist genau die Art und Weise, wie Gott in unserem Leben wirken will. Nicht indem wir uns groß anstrengen, sondern indem wir sein Wort nehmen, darüber nachsinnen, es im Glauben für uns in Anspruch nehmen und dann erleben, völlig zu unserer Überraschung, es funktioniert. Darum nehmt euch diesen Vers, sinnt darüber nach, auch die ganzen Verse davor, also Römer 6 ist ein ganz gutes Kapitel, um sich in diesem Bereich einfach immer wieder selber zu stärken und um in diesen Bereich, in diese Realität hineinzufinden. Weil im Blut Jesus wirklich diese Kraft, uns zu reinigen von der Sünde und uns auch frei zu setzen von der Macht der Sünde in unserem Leben. Und nichts als das Blut Jesu kann das tun. Und das Schöne ist, Jesus hat sein Blut vergossen und er hat es dir bereits geschenkt, dass du frei bist von der Macht der Sünde. Also schätz dich selbst so ein, dass du frei bist. Und ja, werde begeistert darüber, dass du etwas hast, was Mose nicht hatte, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen kannst mit aufgedecktem Angesicht. Dass du etwas hattest, was David nicht hatte, was Johannes der Täufer nicht hatte, dass du eine Beziehung zu Gott hast als ein Kind, das jederzeit zu ihm treten darf, als ein Gerechter, der jederzeit in dem Thronsaal Gottes seine Anliegen vorbringen darf. Amen. Okay, dann lasst mich noch zum Schluss für uns beten und uns segnen. Und vorher möchte ich euch noch einladen zum gemeinsamen Essen danach. Ja, wir haben genug da für alle. Also wer bleiben kann, darf gerne bleiben. Halleluja. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du dieses Opferlamm warst, dass du dieser Sündenbock warst, dass du dein Blut vergossen hast für unsere Schuld. Dass du jede Sünde getragen hast, du hast keine einzige vergessen, du hast jede Sünde getragen. Ich danke dir, dass dein Blut die Macht hat, uns zu reinigen, unser Gewissen zu reinigen, unser Inneres zu reinigen und unsere Gerechtigkeit, uns gerecht zu machen. Ich danke dir, Jesus, dass du unsere Sünde auf dich genommen hast und uns deine Gerechtigkeit geschenkt hast. Und dass wir jetzt vor dem Vater stehen dürfen, als geliebte Kinder, frei von jeder Ungerechtigkeit. Ich danke dir, Herr, auch da, wo wir vielleicht in Sünde gefallen sind, dass du den Weg bereitet hast, dass wir einfach nur das bekennen müssen und sofort ist alles wieder bereinigt. Ich danke dir, Herr, dass wir in einer Gemeinschaft, in einer Beziehung zu dir stehen. Ich danke dir, dass wir dein Angesicht anschauen dürfen, dass wir dich sehen dürfen, dass wir eine Tiefe einer Beziehung haben, die die Heiligen des Alten Testamentes nicht hatten, kein Mose, kein David. Ja, und nicht, weil wir es uns verdient hätten, nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du es für uns getan hast. Das ist so gut, Herr, das ist so wunderbar und ich danke dir so sehr dafür. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du diese Begeisterung über die Erlösung immer wieder neu in uns aufsprudeln lässt und das in uns freisetzt, Herr. Weil das ist so gut und so wichtig, Herr. Halleluja. Und ich segne euch im Namen des Vaters, im Namen Jesu, im Namen des Heiligen Geistes, mit der Gnade Gottes, mit der Liebe Jesu, mit der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Seid gesegnet und bewahrt und geschützt in Jesu Namen. Amen. Okay. Also einen schönen Sonntag wünsche ich euch noch für alle, die gehen müssen und für alle, die noch bleiben können. Kommt und esst und genießt.